Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Mittwoch, der 26. August 2026, ziemlich genau 23 Uhr. Und ich bin heute etwas später dran, weil ich auch die nachbörslichen Quartalszahlen, insbesondere von Nvidia, natürlich covern wollte. Und an dieser Stelle natürlich wie immer der Dank an den Sponsor des Podcasts und auch der heutigen Episode Just Trade. Mit Just Trade haben wir nach wie vor die Aktion. Wenn ihr euch dort als neuer Kunde registriert, dann könnt ihr nicht nur relativ günstig Aktien und Kryptowährungen handeln, sondern ihr könnt auch einen Monat kostenlos den Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service, kurz TAC, von mir bei Stock3 testen. Ja, was für ein Börsentag und was für ein Earningsabend, muss man sagen. Im regulären Handel sprang heute die Aktie von Abercrombie & Fitch nach Zahlen und angehobener Prognose kräftig nach oben. Danach kamen dann die heutigen PCE-Inflationsdaten und damit neuer Zinsdruck in den Markt. Und schließlich müssen wir auch auf die Kryptos schauen. Der Bitcoin springt kurz über die Marke von 80.000 US-Dollar, dann aber prallt er ab und fällt wieder zurück in die alte Range um die 78.000. Und eben nach US-Börsenschluss dann ein weiterer Reigen an Quartalszahlen, muss man sagen. Zum einen Nvidia, die Erwartungen schlagen konnten. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich gehe da gleich auch noch näher drauf ein. Die Aktie nachbörslich leichter Minus. Dann CrowdStrike und Salesforce, die ebenfalls Quartalszahlen berichtet haben, die gut ausgefallen sind und die darauf auch deutlich positiv reagieren. Und schließlich auch noch HP, Hewlett Packard früher genannt, mit einem klaren Beat. Dazu kommt nun ein Makro-Setup, das für hochbewertete Technologieaktien fast genauso wichtig ist wie die Unternehmenszahlen selbst. Denn die US-Inflation bleibt hartnäckig hoch. Kein Wunder bei der Situation im Nahen Osten, im Iran und die Schließung der Straße von Hormuz, die natürlich den Ölpreis weiter hochhält. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung der Fed ist daher heute nach den Inflationsdaten, das hat man auch klar gesehen, in den entsprechenden Tools gestiegen. Und am Freitag kommt nun der neue Notenbankchef, US-Notenbankchef Kevin Warsh, und erstmals mit einer Rede in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming heraus, und er muss da einen ziemlich schmalen Grat treffen. Auf der einen Seite, wie gesagt, muss er versuchen, die Anleger in Sachen Inflation so ein bisschen zu beruhigen, dass die Federal Reserve eben politisch weiter unabhängig agiert und die Inflation in Schach halten möchte. Und auf der anderen Seite, ja, sollte er allerdings auch nicht massive Zinserhöhungsängste schüren und damit quasi Scott Bessent, dem US-Finanzminister, entgegenarbeiten. Ja, wir gehen heute chronologisch durch den Markt. Erst Abercrombie aus dem regulären Handel, dann die Inflationsdaten und Jackson Hole, was da auf uns zukommt. Danach der Bitcoin und die Kryptos. Und schließlich gehen wir dann auch über zu den nachbörslichen Quartalszahlen von Nvidia, Salesforce, CrowdStrike und HP. Und ja, schauen uns zum einen die entsprechenden Zahlen an, aber auch, wie die Erwartungen aussahen, wie der Ausblick ausgesehen hat und natürlich auch die außerbörsliche, die nachbörsliche Kursreaktion. Zunächst aber Abercrombie & Fitch, die Aktie heute im regulären Handel plus 22%, aber hier gab es eben auch einen Sondereffekt, den man berücksichtigen muss. Zunächst aber, Abercrombie hat bereits vor bzw. während des regulären Handels für einen der auffälligsten Moves des Tages gesorgt, mit eben diesem Kursplus von 22%. Der Gewinn je Aktie wurde mit $4.17 gemeldet. Erwartet worden war nur $1.99. Der Umsatz kam auf 1,27 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls leicht über den Markterwartungen von 1,25 Milliarden US-Dollar. Aber auch mindestens genauso wichtig war eben der Ausblick, und hier konnte eben Abercrombie ebenfalls überzeugen. Man erwartet für das Gesamtjahr jetzt ein Umsatzwachstum um etwa 5%. Zuvor hatte man 3-5% in Aussicht gestellt. Das heißt, man peilt jetzt ganz klar das obere Ende dieser Spanne an. Und auch die EPS-Prognose, also Earnings per Share, die Gewinn je Aktie-Prognose, steigt sehr deutlich, nämlich auf $13.10 bis $13.60, nachdem man zuvor $10.20 bis $11 in Aussicht gestellt hat. Operativ kommt der Rückenwind vor allem von der Kernmarke Abercrombie. Dazu kommt Momentum bei Hollister zum Start der wichtigen Back-to-School-Season. Und in Amerika stiegen die vergleichbaren Umsätze um 1%, in Europa und dem EMEA-Raum, wie das da so schön heißt, lagen sie allerdings auch um 4% im Minus. Dennoch insgesamt der amerikanische Markt wichtiger, zumal es ja hier zuletzt auch Befürchtungen gab, dass sich amerikanische Konsumenten langsam zurückhalten könnten. Wir haben das ja bei Dick's Sporting Goods gesehen, die gestern, man muss fast jetzt mittlerweile sagen vorgestern, einen deutlichen Einbruch hatten und dann auch heute eben die Aktien von Adidas, Nike und so weiter mit nach unten gezogen haben. Und nicht zu vergessen, vor ein, zwei Wochen hatte ja auch die Schweizer On, also On ist das US-Symbol, Quartalszahlen gemeldet, die nicht so gut angekommen sind. Und generell im Sportartikelbereich, da scheint nach wie vor so ein bisschen der Wurm zu stecken. Deshalb sollte man den gigantischen EPS-Beat nicht so lesen, als hätte sich die operative Ertragskraft jetzt über Nacht so stark verbessert. Nichtsdestotrotz waren das natürlich trotzdem gute Zahlen und dementsprechend der Kurssprung erklärbar. Man sieht stärkere Nachfrage, man sieht bessere Trends bei der Kernmarke Abercrombie, man sieht Rückenwind bei Hollister und hat eben entsprechend die Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben. Und das hört und sieht man natürlich an der Börse gerne. Hinzu kommen dann noch die Zollrückerstattungen, die das sehr positive Gesamtbild beim Gewinn natürlich zusätzlich gestärkt haben. Aber hier muss man eben auch sehen, dass das Einmaleffekte sind. Dennoch, heute hat das natürlich dann auch gut reingepasst und es war eben ein sehr, sehr guter Tag für die Aktie. Und ein perfektes Beispiel dafür, warum man immer genau hinschauen sollte bei einzelnen Aktien und jetzt nicht einfach zum Beispiel im Vorfeld Abercrombie shorten hätte sollen, nur weil es zuletzt beispielsweise bei Dick's Sporting Goods eben nicht gut lief und man deswegen ein bisschen Angst hatte, dass es in Amerika zunehmende Konsumzurückhaltung geben würde. Ja, damit kommen wir zum Makroumfeld und damit den heute gemeldeten PCE-Inflationsdaten, dem Einfluss von diesen Inflationsdaten auf die weitere US-Notenbankpolitik, also auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve und natürlich auf das Thema Jackson Hole, wo ja der neue Notenbankchef Kevin Warsh erstmals eine Rede halten wird. Auch gab es jetzt die Meldung, dass der japanische Notenbankchef nicht nach Jackson Hole reisen wird. Der schickt dort einen Vertreter. Das hat natürlich so ein bisschen auch Ängste aus dem Markt herausgenommen, denn wenn die japanische Zentralbank, die Bank of Japan, da größere Verkündungen zu machen hätte, dann wäre wahrscheinlich der Chef selbst hingereist. Also insofern geht man davon aus, dass hier erst einmal noch man sich zurückhält in Japan, wie man das ja von den Asiaten auch so ein bisschen kennt. Und erst dann bei dem G20-Ministertreffen ist das, glaube ich, in Kürze es mehr zu berichten gibt. Bevor wir aber jetzt zu den Kryptos und den nachbörslichen Earnings kommen, kurz ein Blick auf das Makrobild. Der PCE-Preisindex für Juli lag heute bei 3,7% gegenüber dem Vorjahresniveau. Erwartet worden war hier ein Anstieg um 3,6%. Das heißt, die Inflationsdaten sind ein bisschen heißer ausgefallen. Das Gleiche gilt natürlich auch gegenüber dem Vormonat. Da sind die Preise nämlich um 0,2% gestiegen. Ein Zehntel mehr als erwartet klingt erstmal nicht dramatisch und ist es auch nicht. Das Problem ist aber das generelle Niveau, denn 3,7%, auch wenn es 3,6% gewesen wären, liegt natürlich deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von 2%. Und damit ist eigentlich klar, dass die Federal Reserve etwas tun müsste, um eben hier die Inflation wieder einzufangen. Auf der anderen Seite bleibe ich aber bei meinem View, dass nämlich Zinserhöhungen derzeit wenig bringen würden, um die Inflation zu senken, weil diese eben durch den Ölpreis in erster Linie kommt, neben natürlich dem ganzen KI-Investitionsboom, das muss man auch berücksichtigen, aber in erster Linie kommt es vom Ölpreis her und der Ölpreis, der ist eben deshalb hoch, weil es ein Angebotsdefizit gibt, weil eben der Iran die Straße von Hormuz mehr oder weniger geschlossen hält. Und wenn man jetzt die Zinsen erhöht, dann bremst man zwar die Wirtschaft und senkt vielleicht sogar auch ein bisschen die Ölnachfrage, aber ich glaube nicht, dass man sie so stark senken kann, dass der Ölpreis dadurch dramatisch fallen würde. Und wenn der das eben nicht tut, sondern anhaltend hoch bleibt, auch wenn er natürlich teilweise um 3-4% pro Tag oder auch mal 10% pro Woche in die eine oder andere Richtung schwankt, wenn er aber nachhaltig hoch bleibt bei 80, 90 Dollar oder sogar mehr je Barrel, dann wird die Inflation dadurch nicht groß ausgebremst werden. Das heißt, man müsste, wenn man es wirklich auf diese Tour versuchen würde, die Leitzinsen in den USA massiv anheben, zum Beispiel auf 10% oder so, und damit die Wirtschaft in eine krasse Rezession schicken, bewusst in eine Rezession schicken, um so eben die Ölnachfrage massiv massiv zu senken. Und wenn man das eben tun würde, dann fragt man sich natürlich, warum hat man hier in der Corona-Zeit das nicht einfach laufen lassen, als seinerzeit ja diese ganzen Lockdowns waren. Da hat ja die Federal Reserve massiv Geld gedruckt, weil man eben eine solche Rezession, eine solche ja starke Rezession verhindern wollte. Und ja, jetzt versucht man sie dann quasi mit der Brechstange zu erzwingen. Das ergibt wenig Sinn. Deswegen muss man schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Die Anleihenmärkte senden trotzdem ein klares Zeichen. Der US-Staat ist zu hoch verschuldet und nimmt auch weiterhin zu hohe Schulden auf, immer mehr Schulden auf. Deutschland folgt ja mittlerweile unter dem Friedel Merz diesem Beispiel. Da kann man sich auch nur an den Kopf greifen, wenn man sich überlegt, was der vorher gesagt hat. Und wenn man jetzt auch die neuen Pläne zur Zuckersteuer sieht, die dann sogar bei Getränken mit Süßstoff greifen sollten. Das wurde zwar heute dementiert, aber wer diese Regierung kennt, der weiß, dass man ihr keinen Zentimeter vertrauen darf. Also insofern, wie gesagt, ist das ein weltweites Problem, aber allen voran natürlich ein amerikanisches Problem, denn dort sind ja die US-Staatsschulden zuletzt über die ja, historische Marke von 40 Billionen US-Dollar gestiegen und alleine die Zinszahlungen nehmen ja mittlerweile schon mehr als 1 Billion im US-Staatshaushalt ein. Also das ist wirklich krass. Und insofern, wie gesagt, darf man da gespannt sein, wie die Federal Reserve da davon kommen will. Auf der einen Seite, Zinserhöhungen würden ohnehin nicht allzu viel bringen, würden die Inflation nicht dramatisch einfangen können, weil sie eben ölpreisbedingt ist und man den Ölpreis nur senken könnte, wenn man wirklich mit der Brechstange eine Rezession erzwingt, was man sicherlich nicht will. Und auf der anderen Seite würden natürlich höhere Leitzinsen grundsätzlich auch ja die Schuldentragfähigkeit des US-amerikanischen Staates immer mehr natürlich in Frage stellen und das könnte dann noch richtig turbulent an den Märkten werden. Deshalb in Jackson Hole bei der Rede sollte man auf drei Dinge achten. Erstens, wie Kevin Warsh die hartnäckig hohe Inflation einordnet. Zweitens, ob die gestiegenen Bondrenditen bereits als erfolgte Straffung von ihm betrachtet werden, wie er das ja kürzlich auch schon mal kommuniziert hat. Und drittens, ob er trotz seiner Skepsis gegenüber klassischer Forward Guidance irgendeinen Rahmen für die September-Sitzung und auch vielleicht für die Zeit danach liefert, also doch dann wieder zu einer Forward Guidance so ein bisschen zurückkehrt. Denn das wäre, wie gesagt, aus meiner Sicht wichtig, um hier auch Vertrauen wieder zu gewinnen, was den US-Staat eben angeht und wie gesagt die Schuldentragfähigkeit. Ja, und damit kommen wir dann kurz zu den Kryptos, zum Bitcoin. Der ist heute natürlich erst einmal deutlich gestiegen, teilweise bis auf 81.250 Dollar etwa. Dann ist er wieder abgeprallt, zurück unter die 80.000er Marke, notiert jetzt wieder so im Bereich 78.000. Aus charttechnischer Sicht muss man sagen, ist da eigentlich noch nicht viel passiert. Es war jetzt ein erster Angriff der Bullen. Ich hatte zuletzt ja auch im Video gesagt, 80.000 bis 82.500, das ist die Widerstandszone. Da müsste der Bitcoin nachhaltig drüber, um hier ein Kaufsignal zu generieren in Richtung dann auch der 100.000 Dollar Marke früher oder später. Aber wie gesagt, wir haben jetzt heute eine erste Attacke gesehen, auch aufgrund dieser heißeren Inflationsdaten, aber das wurde dann schnell wieder angefangen, weil die Märkte dann natürlich auch wieder Zinserhöhungsfantasie bekommen haben, nachdem zunächst Inflationsängste so ein bisschen dominiert hatten und alles in allem muss man sagen, letztlich ist da nicht viel passiert. Zuletzt ist der Bitcoin aber, das ist ja unzweifelhaft, deutlich gestiegen. Es war in Dollar gemessen, also absolut gesehen, der größte Anstieg in kurzer Zeit seit Ewigkeiten, wenn nicht überhaupt. Habe heute da ein Interview gesehen bei dem Mario Lochner mit einem Bitcoin-Experten, wie heißt der gute Mann noch, habe den Namen vergessen, der hat das dann auch nochmal zum Besten gegeben. Auf jeden Fall, wie gesagt, absolut gesehen, vielleicht einer der größten, wenn nicht der größte Anstieg überhaupt, den wir da zuletzt in kurzer Zeit gesehen haben. Aber prozentual muss man natürlich sagen, gab es in der Vergangenheit schon ganz andere Dimensionen. Allerdings, ich erinnere mich noch dran, ich selber habe ja Bitcoin knapp unter 25 oder um die 25 Dollar gekauft. Ich habe ihn allerdings schon vorher beobachtet, teilweise als er noch 10 Dollar und so weiter wert war. Und ich kann mich noch erinnern, als ich damals geschaut habe, da gab es natürlich nur ganz wenig Charts und ich weiß auch nicht, ob die wirklich korrekt waren, aber es muss wohl auch mal eine Zeit gegeben haben, wo er natürlich dann im, ja, wie soll man sagen, Penny-Stock-Bereich, also wirklich im Cent-Bereich notiert hat und da ist er teilweise an einem Tag, keine Ahnung, von 5 auf 12 oder sogar 18 Cent gesprungen und prozentual war das dann natürlich eine Verdreifachung und mehr. Also prozentual gab es mit Sicherheit schon größere Kurssprünge. Das muss man so ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz war es natürlich zuletzt ganz angenehm, den Bitcoin zu halten und die Hodler gewinnen ja langfristig ohnehin immer. Das war in der Vergangenheit so, ich glaube, es gibt in der Statistik, jeder, der, waren es 4 oder waren es 5 Jahre, auf jeden Fall Bitcoin über einen solchen Zeitraum gehalten hat, hat niemals Verluste damit gemacht, selbst wenn er zwischenzeitlich am völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, zum Beispiel da im Jahr 2017 bei knapp 20.000 und erstmal dann eine Talfahrt in Richtung 3.200, 3.000 $10.000 mitmachen musste, war er dann halt später in der Spitze bei 70.000 und dann irgendwann ja sogar im Oktober letzten Jahres bei über 120 im Bereich 125.000. Das heißt, wie gesagt, wenn man lange genug Zeit hat, sollte man mit Bitcoin eigentlich nie Verluste machen. Und das ist natürlich dann umso besser, wenn man das weiß, dass man hier so ein gewisses Netz oder einen doppelten Boden ein bisschen eingezogen hat. Nichtsdestotrotz, kurzfristig bleibt es dabei, 80.000 bis 82.500, das ist die charttechnische Widerstandszone. Sollte es darüber gehen, bekommen wir Kaufsignale erst Richtung 90, später Richtung $100.000. Und wenn wir erstmal in dem Bereich sind, dann könnte es natürlich erstmal wieder zu einer Konsolidierung kommen, aber anschließend wären dann auch durchaus 120 bis 125.000 und darüber hinaus neue Allzeithochs drin. Ja, damit haben wir den regulären Handel, die Makroseite und die Kryptos abgehakt und können jetzt zu den nachbörslichen Quartalszahlen kommen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich nochmal auf den Sponsor Just Trade hinweisen. Wie gesagt, Sponsor des YouTube-Kanals, Sponsor dieses Podcasts und auch im Podcast jeder einzelnen Episode und natürlich auch vieler Videos. Also insofern, da kann man nur sich bedanken bei Just Trade und dementsprechend, wie gesagt, schaut da gerne vorbei, wenn ihr Aktien, wenn ihr Kryptowerte handeln wollt. Just Trade ist da definitiv eine gute Anlaufstelle und ja, da sollte man sich definitiv nicht lumpen lassen und da einen Account, ein Konto anlegen und sich das Ganze zumindest mal anschauen, wenn es einem dann nicht gefällt. Es kostet ja nichts, also insofern dann handelt man da einfach nicht oder macht das Konto wieder zu und man kann trotzdem beispielsweise dann einen Monat kostenlos den Takt testen, sobald man sich erstmal ein Konto angelegt hat. Aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, wer sich das mal anschaut und ein bisschen näher damit beschäftigt, der bleibt auch Just Trade treu. Ja, damit kommen wir zu Nvidia, die nachbörslich ja die Quartalszahlen vorgelegt haben und das stand halt natürlich im Fokus und deswegen soll es natürlich hier auch im Podcast einen großen Teil einnehmen und ja, da muss man sagen, nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen und die waren wirklich beeindruckend. Nvidia selbst hatte ja so etwa 91 Milliarden US-Dollar an Quartalsumsatz in den Raum gestellt. Ich hatte das im letzten YouTube-Video ja erwähnt, plus minus 2%. Das heißt, so in der Spitze wären auch vielleicht 93 Milliarden knapp drin gewesen, laut der eigenen Prognose. Analysten waren schon optimistischer, hatten mit 92 Milliarden im Schnitt gerechnet und tatsächlich wurden jetzt im zweiten Quartal ein Quartalsumsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar eingefahren, was natürlich ein klarer Beat in der Topline war und ein Wachstum um 106% gegenüber dem Vorjahr, nachdem man eigentlich 97% Wachstum erwartet hatte. Also da muss man sich wirklich an den Kopf fassen, wenn man sowas sieht und liest. Auch beim Gewinn je Aktie, muss man sagen, hat Nvidia absolut überzeugen können. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag nämlich bei $2.22. Zuletzt hatte Nvidia selbst $2.08 in den Raum gestellt. Analysten waren auch hier einen Tick optimistischer, hatten mit eher $2.09 bis $2.10 gerechnet. Jetzt sind es $2.22 geworden. Die Bruttomarge lag bei 75%, also unverändert extrem hoch. Und der wichtigste operative Motor des Geschäfts bleibt natürlich der Datacenter-Bereich. Alleine dort konnte Nvidia 89 Milliarden US-Dollar Umsatz verzeichnen, ein Plus von 117% gegenüber dem Vorjahr. Und genau daran sieht man, dass der KI- oder AI-Infrastruktur-Boom nicht nur eine Börsenerzählung, nicht nur ein Hype ist, sondern dass der eben real ist. Die Hyperscaler und viele andere Unternehmen bauen weiterhin massiv Rechenkapazitäten auf, bauen Rechenzentren um Rechenzentrum. Und da muss man sagen, da gibt es natürlich viele Pläne und die werden immer mehr in die Tat umgesetzt und davon profitieren natürlich Nvidia, aber auch andere Zulieferer. Ich hatte ja in der Vergangenheit Unternehmen wie Astera Labs, wie Credo Technologies, wie Fabrinet, die jetzt zuletzt deutlich zurückgekommen sind nach Quartalszahlen, was in der Dimension auch etwas unverständlich war. Gab es ja auch schon die ein oder andere Frage unter den YouTube-Videos. Aber auch beispielsweise eine Applied Optoelectronics, die ja jetzt 600 Millionen US-Dollar frisches Kapital aufnehmen, um eben ihre Fabrikationskapazitäten auszuweiten. Das sind natürlich ebenfalls Profiteure. Und wenn man heute gesehen hat, beispielsweise auch die Aktie von Arista Networks, die heute einen Kurssprung hingelegt hat von 5-6% in Richtung Allzeithoch und kurz davor steht, da auch neue Kaufsignale zu generieren. Alles in allem, Nvidia unterstützt das Ganze mit seinen Quartalszahlen. Die Zahlen waren wirklich bombastisch. Und ja, da kann man einfach nicht meckern. Und wenn man dann auch den Ausblick sich anschaut, muss man sagen, Nvidia stapelt ja, wie wir jetzt spätestens wissen, eigentlich immer bewusst tief. Man hatte ja für dieses Quartal eigentlich erstmal 91 Milliarden Umsatz plus minus 2% in Aussicht gestellt, also in der Spitze 93 Milliarden und jetzt über 96 Milliarden geliefert. Und dementsprechend ja, ist natürlich jetzt die Prognose für das dritte Quartal, in dem man einen Quartalsumsatz von 108 Milliarden US-Dollar plus minus 2% erneut in Aussicht stellt und damit die Konsensschätzung von 104 bis 105 Milliarden wieder einmal auch übertrifft. Ja, natürlich als sehr, sehr positiv anzusehen. Hinzu kommt, dass Nvidia in seinem Ausblick nach wie vor, das hatte man schon im letzten Quartal so gemacht, keine Datacenter-Chip-Umsätze aus China unterstellt, wobei es ja inzwischen durchaus Genehmigungen gibt, dass man dort auch hin ein bisschen exportieren könnte. Das heißt, da kann vielleicht noch die ein oder andere Milliarde on top kommen, was zuletzt bisher noch nicht der Fall war. Und dann könnte das Wachstum natürlich sich sogar nochmals beschleunigen. Jetzt aber zur entscheidenden Frage, warum fällt die Aktie nachbörslich um rund 1%, also jetzt auch nicht dramatisch, wenn doch die absolut gemeldeten Quartalszahlen ein Volltreffer waren und wenn auch der Ausblick so positiv ist. Und da ist so ein bisschen das Haar in der Suppe, das man gesucht und jetzt gefunden hat, denn Nvidia stellt für das dritte Quartal eine bereinigte Bruttomarge von rund 74% in Aussicht. Und wie ich eben ja schon gesagt hatte, hat man im aktuellen Quartal 75% vermeldet. Und das sind halt 100 Basispunkte weniger. Und jetzt haben natürlich einige Angst, dass dies darauf hindeutet, dass es doch in Zukunft schwieriger werden könnte, dass es doch beim Gewinnwachstum vielleicht nicht mehr ganz so exorbitant zugeht, selbst wenn die Umsätze noch zulegen. Und wie gesagt, das war das kleine Haar in der Suppe, was man gefunden hat. Eigentlich müsste die Aktie nach diesen Quartalszahlen eher 4-5% zulegen, aber aufgrund dieser relativ konservativen Prognose, was die Bruttomarge im dritten Quartal angeht, kommt sie eben etwas zurück. Ja, da muss man aber wie gesagt sagen, Nvidia stapelt generell ja immer eher tief. Also es würde mich am Ende nicht wundern, wenn es dann im nächsten Quartal doch wieder 75% Bruttomarge oder sogar etwas mehr werden. Und insofern, wie gesagt, die Aktie generell, muss man sagen, ist für das Wachstum, das hier geboten wird. Analysten haben das zwar auch erwartet, aber es wird halt auch mit Leben erfüllt. Es sind jetzt nicht nur irgendwelche Zahlen im Excel-Sheet, sondern die werden halt tatsächlich auch geliefert bzw. sogar übertroffen. Und vor diesem Hintergrund ist die Aktie eigentlich relativ günstig bewertet und wir hatten sie auch im Total Return Börsenbrief vor 3 oder 4 Monaten drin, haben da Kursziele von erstmal 240 bis 250 Dollar in Aussicht gestellt, die wurden teilweise schon erreicht, anschließend ist sie dann ein bisschen zurückgesetzt, aber wir können uns vorstellen, wenn Nvidia weiter auf diesem Wachstumspfad bleibt, dass dann auch noch höhere Kursziele von 300 Dollar und mehr drin sind und viele Analysten haben ja auch Kursziele von 375, 400 Dollar und man muss ganz klar sagen, das ist derzeit, wenn das Wachstum sich so fortsetzt, nicht völlig unrealistisch und Nvidia selbst ja, arbeitet ja daran, dass das so bleibt. Man ist ja quasi so ein bisschen auch die Zentralbank des KI- oder AI-Universums und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ja, mein Fazit, wenn ich das kurz zusammenfassen soll, die Zahlen sind fundamental sehr, sehr stark. Umsatz und Gewinn schlagen die Erwartungen. Die 108 Milliarden US-Dollar Guidance für das dritte Quartal, was die Topline angeht, liegt klar über dem Konsens. Die KI- und oder AI-Nachfrage bleibt gewaltig, ungebrochen. Die negative Kursreaktion ist deswegen weniger ein Urteil über das aktuelle Geschäft als ein Urteil über die Bewertung, die Margen und die langfristigen Wettbewerbssorgen, die es eben gibt, aber die ich für ja überzogen halte, für, ich will jetzt nicht sagen unbegründet halte, aber für überzogen halte. Und das ist jetzt die Besonderheit bei Nvidia, gut alleine oder sehr gut alleine reicht nicht. Ja, der Markt verlangt Perfektion. Das konnte Nvidia vielleicht nicht ganz liefern aufgrund dieser ja sehr konservativen Bruttomargen-Ausblick für das dritte Quartal. Aber alles in allem glaube ich, die Aktie wird sich relativ schnell fangen. Vielleicht sehen wir ja nochmal Kurse im Bereich 200 Dollar oder darunter. Das wären für mich Kaufgelegenheiten und ich bleibe dabei. Kurzfristig kann das sehr zügig Richtung 240, 250 und längerfristig auch über 300 Dollar. Und wie hoch es dann letztlich geht, muss man sehen, weiter nach oben gehen. Als nächstes dann Salesforce, die Aktien nachbörslich mit einem Plus von mehr als 10%, teilweise sogar über 12%. Und hier muss man sagen, das Momentum im Bereich künstliche Intelligenz plus eine sehr gute Guidance, die stützen hier natürlich. Und da muss man natürlich auch wissen, Salesforce galt zuletzt ja eher als KI- oder AI-Verlierer. Es ist ja ein Unternehmen aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Und da wurden ja einige rasiert, beispielsweise an Adobe, wo man sicherlich sagen kann, zum Teil ist das ein KI-Verlierer, auf der anderen Seite aber auch ein KI-Gewinner. Wie Intuit, die gestern gemeldet haben, eigentlich auch ein gutes Quartal, aber beim Ausblick dann etwas schwächer waren. Und SAP, die sich ja zuletzt deutlich erholen konnten, Workday, die angesprungen sind, auch weil es da Übernahmegerichte gab, Silver Lake könnte doch zugreifen. Und jetzt heute eben Salesforce mit einem Quartalsumsatz von 11,35 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 11% und natürlich auch leicht über den Konsensschätzungen von 11,32 Milliarden. Noch interessanter, der CRPO, also Remaining Performance Obligations, der Teil der vertraglich zugesagten Umsätze, der innerhalb der nächsten 12 Monate erwartet wird. Und dieser Wert lag bei 33,5 Milliarden Dollar und wuchs um 14%. Das heißt, auf Basis dieses CRPO kann man jetzt eine Wachstumsbeschleunigung in den nächsten Quartalen erwarten. Der eigentliche Star des Quartalsberichts ist aber die Story um das Thema künstliche Intelligenz und Daten, denn Agentforce und Data 360 kommen zusammen auf knapp 3,9 Milliarden Annual Recurring Revenue. Das sind also die jährlich wiederkehrenden Umsätze. Und das ist hier ein Wachstum von mehr als 210% gegenüber dem Vorjahr. Agentforce alleine liegt inzwischen bei mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar Annual Recurring Revenue und wächst damit um mehr als 240%, also nochmal stärker. Und das soll jetzt ein KI-Verlierer sein, muss man da vielleicht noch dazu sagen. Auch die Nutzung zieht kräftig an. Salesforce spricht inzwischen von 7 Milliarden Agentic Work Units insgesamt, die man verzeichnen konnte. Und allein im zweiten Quartal waren es 3,2 Milliarden, ein Plus von 97% gegenüber dem Vorquartal. Das muss man sich also wirklich mal geben. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil Enterprise AI irgendwann nicht mehr an Demos nur gemessen werden darf, sondern entscheidend ist, ob reale Aufgaben in produktiven Systemen erledigt werden, ob also die Produktivität derjenigen, die da eben künstliche Intelligenz einsetzen, auch steigt. Und dann kommt natürlich noch der Ausblick hinzu. Das Management von Salesforce um den Gründer und ja nach wie vor Großaktionär, Mark Benioff, das hebt auch die eigenen Prognosen an. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar. Zuvor waren 45,9 bis 46,2 Milliarden erwartet worden. Also zuvor etwas mehr als 46 Milliarden im Mittel und jetzt etwa 46,25 Milliarden im Mittel. Also das ist dann doch schon ja nicht unerheblich, wenngleich man sagen muss, bei so einem großen Konzern jetzt auch nicht so viel mehr. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, das Unternehmen sagt selbst sehr transparent, die Erhöhung kommt nicht komplett durch organisches Wachstum, sondern rund 100 Millionen US-Dollar kommen aus zusätzlichem organischem Wachstum und darüber hinaus tragen Übernahmen eben für die stärkere Entwicklung zur stärkeren Entwicklung bei. Und das ist natürlich auch durchaus positiv, dass das Management hier so transparent vorgeht und jetzt hier nicht verkündet, was man für ein KI-Wachstumswunder sei. Wenngleich man sagen muss, die Zahlen, die dazu gemeldet wurden, waren natürlich beeindruckend. Auch beim Gewinn muss man hier etwas genauer hinschauen. Der ausgewiesene Gewinn der Aktie ist durch Gewinne aus strategischen Investments außergewöhnlich hoch. Deshalb sollte man bei Salesforce heute nicht den spektakulären gemeldeten Gewinn je Aktie zur Hauptstory machen und das möchte ich dann an dieser Stelle auch nicht tun. Dennoch kurz zur Erläuterung, warum die Aktie nachbörslich mehr als 10, wie gesagt der Spitze mehr als 12% zulegen kann. Es kommen hier mehrere Dinge zusammen, leicht bessere Quartalszahlen, beschleunigtes CRPO-Wachstum, extrem starkes Wachstum bei insbesondere Agentforce, aber auch Data 360 und natürlich dann noch die angehobene Jahresprognose. Der Markt bekommt damit einen konkreteren Beleg dafür, dass Salesforce KI oder AI nicht nur verkauft, sondern tatsächlich auch monetarisieren kann. Und es wird immer klarer eben, dass diese Unternehmen, auch SAP, auch Workday und wie sie alle heißen, eben keine KI-Verlierer sind und dementsprechend ja das Narrativ, das da teilweise gespielt wurde, völliger Bullshit war, so wie ich es ja auch oft genug betont hatte. Ja, und das ist aber für den gesamten AI-Trade wichtig. Nvidia zeigt die Infrastruktur-Story, Salesforce zeigt die Anwendungsebene. Langfristig braucht künstliche Intelligenz natürlich beides. Erst muss die Infrastruktur weiter aus- und aufgebaut werden, aber letztlich muss dann natürlich auch KI produktiv eingesetzt werden können. Die Produktivität muss steigen und Unternehmen, die eben Software anbieten, mit der Unternehmen aus dieser Rechenleistung, die da aufgebaut wird, die Produktivität steigern können und damit Geld machen können, die sind dann natürlich klar im Fokus der Investoren und Salesforce. Wie gesagt, da dürfte sich die Stimmung jetzt deutlich ändern. Wir hatten ja den ersten solchen Moment vor einigen Wochen, mittlerweile muss man schon fast sagen Monaten, bei Snowflake, die seinerzeit überzeugt haben. Da ging es ja auch im ganzen Software-Sektor kurzfristig mal deutlich nach oben. Das wurde aber erstmal wieder abverkauft. Jetzt hat man aber da auch so eine Art Doppelboden eingezogen und Salesforce, wie gesagt, das könnte jetzt vielleicht auch eines der letzten Mosaiksteinchen sein, was noch gefehlt hat, um Software letztlich wiederzubeleben. Ja, damit noch kurz zu CrowdStrike. Auch die Aktie kann teilweise mehr als 10% zulegen. Auch hier die Annual Recurring Revenues, also die jährlich wiederkehrenden Umsätze, sehr, sehr überzeugend und auch der Ausblick des Managements auch hier sehr positiv. Die Aktie daraufhin deutlich im Plus. CrowdStrike generell hat gemeldet für sein zweites Quartal einen Quartalsumsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar, 26% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Erwartet worden waren 1,44 Milliarden, also auch die Konsensprognosen in der Topline hier übertroffen. Der bereinigte Gewinn der Aktie lag bei 31 Cent, der Konsens war hier 29 Cent, also auch dort ein Beat, sozusagen Topline und Bottomline Beat. Bei CrowdStrike ist aber der ARR wichtiger, also die jährlich wiederkehrenden Umsätze, und als hier ein 2 Cent EPS-Beat. Und hier muss man sagen, der ARR stieg um 25% auf 5,84 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den erwarteten rund 5,79 Milliarden Dollar. Noch stärker der Net New ARR, also der im Quartal neu hinzugekommene analysierte wiederkehrende Umsatz. Also das sind natürlich jetzt hier auch Begriffe, da muss man sich so ein bisschen mit auskennen. Deswegen habe ich mir auch ein paar Notizen dazu gemacht. Und der sprang sogar um 51% auf 333 Millionen US-Dollar. Beim Cashflow liefert CrowdStrike ebenfalls ab. Der operative Cashflow erreicht rund 530 Millionen Dollar. Der freie Cashflow steigt auf einen neuen Quartalsrekord von 377 Millionen US-Dollar. Und die bereinigte Subscription-Bruttomarge lag bei mehr oder weniger beeindruckenden 81%. Also das sind wirklich Dimensionen, die man hier in diesen Bereichen sieht. Gerade Cybersecurity, auch so ein Boommarkt, da konnte man früher teilweise nur von träumen. Und jetzt komme ich dann zu dem Punkt, der die sehr positive nachbörsliche Kursreaktion besonders gut erklärt, denn CrowdStrike hebt auch noch den Ausblick an. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen nun 1,526 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das ist leicht über dem Konsens von 1,515 Milliarden, also auch beeindruckend, wie genau man mittlerweile da prognostizieren kann, bis auf die dritte Nachkommastelle, wobei es natürlich um Milliarden geht, also da ist die dritte Nachkommastelle durchaus auch noch ein paar Millionchen. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch diesem Abo-Geschäft geschuldet. Früher wäre das so nie möglich gewesen bei solchen Softwareunternehmen. Und auch wenn CrowdStrike im Cybersecurity-Bereich unterwegs ist, ist das natürlich letztlich auch ein Software-Business. Die Prognose für das Wachstum des Net New ARR im Gesamtjahr wurde zudem um 630 Basispunkte auf jetzt 34% am Mittelpunkt angehoben. Das heißt, es könnte sogar auch noch einen Tick besser laufen. Und das ist natürlich für so ein Subscription, für so ein Abo-Unternehmen ein sehr, sehr starkes Signal. Nicht nur die bestehenden Umsätze wachsen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der man neues wiederkehrendes Geschäft dazu bekommt, ist besser als bislang angenommen. Und das ist natürlich ein Quartalsbericht, wie er besser kaum noch geht. CrowdStrike hat natürlich auch künstliche Intelligenz als Treiber, der durchaus logisch ist. Mehr KI in Unternehmen bedeutet auch mehr automatisierte Prozesse, mehr Identitäten, mehr Cloud-Workloads und neue Angriffsflächen damit für Hacker. Dementsprechend CrowdStrike versucht natürlich mit seinen Lösungen diese Sicherheitsanforderungen abzudecken, und dazu hat man eben seine Falcon-Plattform, auf der man seine Angebote bündelt, und das sieht, wie gesagt, ebenfalls sehr, sehr gut aus bei CrowdStrike. Da kommt man gar nicht umhin, das Unternehmen und das Management hier sehr zu loben. Ja, die Aktien nachbörslich, wie gesagt, etwa 10% im Plus, nicht nur wegen den etwas besseren gemeldeten Zahlen, sondern insbesondere auch wegen den besseren Abo-Umsätzen und insbesondere natürlich, weil man jetzt noch mehr Abo-Umsätze eben dazu gewinnt, dann natürlich Rekord-Cashflows hat, gerade der freie Cashflow, wie gesagt, mit einem neuen Quartalsrekord, und alles in allem muss man sagen, ein absolut überzeugendes Quartal von CrowdStrike und die Kursreaktion auch insofern verständlich, als dass die Aktie ja zuletzt mal so ein bisschen durchgeatmet hatte. Ja, und damit komme ich auch noch zu HP Incorporated, die ehemalige Hewlett-Packard. Da gibt es ja mittlerweile zwei, HP und eben HP Enterprise. Und bei HP Inc. gab es ebenfalls bei den Zahlen einen Beat und eben einen besseren Ausblick. Zudem greifen auch hier Zollrückerstattungen, und dementsprechend muss man auch bei diesen Quartalszahlen genau hinsehen. Insgesamt muss man aber sagen, ist die Geschichte auch hier positiv und dennoch, wie gesagt, ist der Blick unter die Motorhaube hier besonders wichtig. So ist der Umsatz im dritten Geschäftsquartal bei HP Inc. Auf 15,7 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Plus von 12,5% gegenüber dem Vorjahr. Der Markt hatte nur knapp 14,4 Milliarden, genau genommen 14,38 Milliarden erwartet. Also ein deutlicher Beat in der Topline. Der bereinigte Gewinn der Aktie lag bei 83 Cent. Hier wurden 69 Cent im Konsens erwartet. Also auch hier ein klarer Beat. Operativ profitiert HP von höherer Nachfrage nach Premium- und KI-optimierten PCs. Gleichzeitig hat HP wie auch andere PC-Hersteller zuletzt seine Preise erhöht. Alleine schon um auch gestiegene Kosten, Stichwort Memory, Speicherchips, und die Knappheit dort ein bisschen abzufedern. Das Unternehmen berichtet aber außerdem über eine bessere Speicherverfügbarkeit und höhere Auslieferungsquoten. Und das könnte natürlich auch noch interessant sein, denn wenn die Speicherverfügbarkeit sich verbessert hat, dann könnte es sein, dass dieser Engpass sich so langsam dem Ende nähert. Und das wäre natürlich dann wiederum eher eine vielleicht nicht ganz so gute Nachricht für die Speicherunternehmen, Speicherchip-Hersteller, also sowohl Samsung als auch SK Hynix als auch Micron Technology und wie sie alle heißen. Dann der Ausblick von HP für das vierte Geschäftsquartal. HP hat ja ein etwas verschobenes Geschäftsjahr gegenüber dem Kalenderjahr. Erwartet man hier einen Gewinn je Aktie zwischen 69 und 79 Cent. Bereinigt natürlich. Der Konsens lag hier bei 67 Cent, jetzt im Mittelpunkt 74, also auch da deutlich über den Analystenschätzungen. Und die Jahresprognose wird generell dann auch angehoben. Man erwartet jetzt zwischen 3,19 Dollar und 3,29 Dollar je Aktie nach zuvor 2,90 bis 3,10. Das heißt jetzt im Mittelpunkt 3,24 nach zuvor im Mittelpunkt 3 Dollar. Also auch da natürlich durchaus ein sehr positives Ergebnis bzw. ein positiver Ausblick, den man gemeldet hat. Jetzt aber kommt ein gewisser Haken, denn ein relevanter Teil des Gewinns, der Gewinnüberraschung, der positiven Gewinnüberraschung kommt aus US-Zollrückerstattungen. Im gerade gemeldeten Quartal stecken beispielsweise 11 Cent je Aktie in diesen Zollrückerstattungen. Wenn man die rausrechnet, dann würde es halt nicht mehr ganz so gut aussehen. Und auch in der Guidance für das vierte Quartal sind noch 8 Cent enthalten. Im Gesamtjahr somit 19 Cent. Und wenn man sich anschaut, dass die Prognose um 24 Cent im Mittel angehoben wurde, also von 3 Dollar im Mittel, 2,90 bis 3,10, auf eben jetzt 3,24, 3,19 bis 3,29 und davon aber 19 Cent die Zollrückerstattungen ausmachen, dann ist natürlich der Beat trotzdem noch da, aber eben nicht mehr so groß, wie das auf den ersten Blick wirkt. Deshalb die richtige Interpretation. HP schlägt den Gewinn um 14 Cent und hebt die Prognose richtig an. Das wäre zu einfach. Ein Teil davon oder nur ein Teil davon ist dem besseren operativen Geschäft geschuldet. Ansonsten stützen hier natürlich die Zollrückerstattungen und wenn man das rausrechnet, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so beeindruckend, aber immer noch besser als erwartet. Und von daher ja, ist natürlich diese Mischung für die nachbörsliche Kursreaktion relevant. Der Umsatzbeat ist real und deutlich, der Ausblick liegt über Konsens, aber Anleger müssen eben den Zolleffekt rausrechnen, wenn sie wissen wollen, wie stark das Kerngeschäft hier wirklich zugelegt hat. Ja, und wenn ich mir dann die Aktien nachbörslich anschaue, was ich gerne tun würde, sobald mein Rechner das mitmacht, dann sehe ich hier leider erstmal nichts, weil er es nicht mitmacht. Schade eigentlich. Wir sind halt live. Dann kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen. Eben hatte ich gesehen, dass da jetzt nachbörslich durchaus keine negative Kursreaktion erfolgt war. Aber eben eigentlich man für das, was da gemeldet wurde, hätte ein bisschen mehr erwarten können. Aber wenn man natürlich das Ganze rausrechnet, dann erklärt sich das. Jetzt hat er sich dann doch dazu entschieden mitzumachen. Ja, und nachbörslich verliert die Aktie mittlerweile dann auch 9%. Das heißt, das hat den Anlegern dann doch nicht gereicht. Das war dann doch ein bisschen zu wenig. Und es wird letztlich dann negativ aufgefasst, weil hier zu viel eben durch die Zollrückerstattung erzielt wurde, sagen wir mal so. Ja, was bleibt von diesem Abend übrig? Nvidia hat ganz klar untermauert, der KI-Investitionsboom ist real und geht weiter. Man ist weiterhin operativ sehr stark unterwegs. Man hat ein absolut brillantes Quartal abgeliefert. Man hat den Ausblick für das kommende Quartal nochmal angehoben. Die Wachstumserwartungen waren ohnehin schon hoch. Ich betone nochmal, für das aktuelle Quartal waren 97% Umsatzwachstum erwartet worden, was ja schon gigantisch wäre, also fast eine Verdopplung. Und wir reden ja hier nicht von einer Pommesbude, sondern von einem Weltkonzern wie Nvidia und gemeldet haben sie dann 106% Wachstum. Die Margen bei 75% sollen jetzt leicht sinken, was so ein bisschen das Haar in der Suppe ist, was aus meiner Sicht aber, wie gesagt, auch ein bisschen Bullshit ist. Das muss man so ganz klar formulieren. Zumal Nvidia meistens bewusst konservativ prognostiziert und von daher es auch nicht überraschend wäre, wenn es am nächsten Quartal dann doch wieder 75% oder sogar noch mehr werden. Dann haben wir natürlich eine Verbreiterung der KI-Story. Die Softwareunternehmen, insbesondere Salesforce, gelten jetzt wohl zunehmend nicht mehr als KI-Verlierer. Es mag da einzelne geben. Intuit gestern, wie gesagt, konnte nicht überzeugen, wobei das da weniger an KI meines Erachtens liegt, sondern mehr an anderen Dingen. Beispielsweise Mailchimp, die Übernahme hat da gar nicht funktioniert. Da hat man ein paar Milliarden aus meiner Sicht verbrannt. Aber sei es wie es sei, möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Story generell wird breiter, Salesforce springt an, Agentforce überzeugt voll, Data 360 wächst auch stark, generell die ganze, der ganze KI-Sektor sollte damit natürlich beflügelt werden, weil jetzt eben auch ja, die Anwendungsseite hineinkommt und nicht mehr nur der Investitionsboom, den Nvidia ja aber auch, wie gesagt, noch gut ja, untermauert hat. Dann haben wir CrowdStrike aus dem Cybersecurity-Bereich. Da haben wir zuletzt ohnehin lauter überzeugende Zahlen bekommen. Selbst so ein Rohrkrepierer wie Rapid7, die sich jetzt neu aufstellen wollen, zuletzt natürlich gut gestiegen, die Aktie, weil man eben glaubt, dass diese Neuaufstellung auch Früchte tragen kann. CrowdStrike natürlich hier zusammen mit Cloudflare und Palo Alto Network sicherlich unter den Top-Unternehmen. Fortinet fällt immer so ein bisschen bei mir auch hinten runter, möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Die waren heute auch ganz gut im Rennen. Aber natürlich gibt es auch noch andere wie Zscaler und so weiter, denen ich ebenfalls die Treue halte, auch wenn die zwischenzeitlich mal ein bisschen zurückgekommen sind, weil man da auch nicht mit allem, was gemeldet wurde, zufrieden war. Aber wie gesagt, CrowdStrike, Cloudflare und eben Palo Alto Network, das sind sicherlich die drei Premium-Picks in dem Bereich von CrowdStrike, hat das heute nochmals untermauert. Dann haben wir Kurssprung bei Abercrombie und Fitch Abercrombie gesehen, weil es da eben einen Tick besser läuft oder besser lief auch als erwartet, weil man hier auch die Prognosen anheben konnte, was natürlich auch so ein bisschen die Story, die wir zuletzt gespielt haben, nach den schwachen Zahlen im Sportartikelbereich, dass der US-Konsument sich zurückhält, so ein bisschen konterkariert, weil dann müsste es bei Abercrombie auch schlechter laufen. Generell muss man auch sagen, selbst wenn es in der US-Wirtschaft einen Tick schlechter laufen sollte, sieht das immer noch viel besser aus als beispielsweise hier bei uns. Und die Fastfood-Aktien sind zuletzt jetzt auch nicht so schlecht gelaufen. Also ich habe ja die Chipotle Mexican Grill auch selbst im Depot und mittlerweile macht die auch wieder langsam Spaß. Also sollte man auch mal drauf achten und vielleicht hier nicht immer solche Storys spielen. Das wäre heute auch ja generell falsch gewesen, hier beispielsweise Abercrombie im Vorfeld der Zahlen zu shorten, nur weil es zuletzt eben so ein bisschen aus dem Sportartikelbereich ja darauf hingedeutet hat, dass es hier zu Konsumzurückhaltung kommt. Und dann haben wir natürlich noch HP, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr überzeugend gemeldet haben, wo dann aber, wenn man genauer hingeschaut hat, eben auch viel den Zollrückerstattungen geschuldet war. Nichtsdestotrotz, man hat auch so ein etwas besseres Wachstum, deswegen minus 10% nachbörslich ist vielleicht auch ein bisschen viel, muss man noch den Conference Call abwarten, was da vielleicht noch gemeldet wird. Man hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass man die Preise anheben musste, weil man selbst natürlich höhere Preise für Speicherchips bezahlen musste. Das heißt, Preiserhöhungen sind zwar schön, aber wenn man auf der anderen Seite auch höhere Kosten hat, bringt das im Endeffekt dann nicht so viel. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt die Speicherverfügbarkeit wirklich besser geworden ist, muss man auch mal sich anschauen, wie sich das dann eben, wie gesagt, auf solche Memory-Werte eben auswirkt. Insbesondere natürlich Micron Technologies, SanDisk, Western Digital, auch Seagate. Das ist zwar zum Teil auch Festplattenspeicher, aber auch der ist natürlich im PC drin, wobei heute SSDs natürlich den HDDs bevorzugt werden, aber das muss man, wie gesagt, alles dann so ein bisschen im Blick behalten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Berichtssaison war bisher stark und was heute so überwiegend gemeldet wurde, war eben auch weitestgehend stark, insbesondere natürlich Nvidia und Salesforce, die absolut überzeugt haben, CrowdStrike sowieso, Abercrombie schon im regulären Handel und einzig HP, die nachbörslich so ein bisschen unter Druck geraten. Ja, das war's dann für heute. Ist jetzt ein bisschen länger geworden als gedacht. Ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat. Im letzten YouTube-Video gab es ja einige Kommentare, ob das KI gewesen sei. Dem war nicht so. Es ist einfach das alte Mikro, das ich jetzt heute auch für den Podcast nochmal eingesetzt habe. Also ich hoffe, dass das jetzt heute Abend besser funktioniert hat. Ansonsten müsste ich es nämlich ganz aussortieren und bisher dachte ich, okay, vielleicht direkt am Schreibtisch, da funktioniert es noch. Ansonsten für die Videos habe ich jetzt ein Ansteckmikro. Das wird dann also ans T-Shirt gesteckt mit Sender, wird dann direkt auch in die Kamera übertragen. Da sollte der Ton dann auf jeden Fall passen. Und ansonsten, nein, es war von mir nichts KI-generiert, auch heute nicht KI-generiert. Was ich zuletzt mal mal versucht habe. Deswegen kam es vielleicht für einige so ein bisschen ablesend vor. Ich habe mir einen Teleprompter besorgt, habe den mal eingesetzt, habe mir da auch ein Skript quasi geschrieben, um auch in Zukunft da nichts mehr zu vergessen. Aber da euch Freisprechen ja besser gefällt, und das habe ich jetzt hier auch im Podcast so ein bisschen versucht, wieder mehr zu machen, auch wenn ich hier ein kleines Stichwortskript habe. Das möchte ich in Zukunft dann auch beim Teleprompter auf jeden Fall haben, weil in der Vergangenheit es doch oft so war, dass ich mir im Vorfeld Themen überlegt habe und dann doch eins oder zwei vergessen habe hinterher, weil es dann doch schwer ist, in 20 Minuten Video oder jetzt sogar über 40 Minuten Podcast dann an alles zu denken. Von daher werde ich in den Teleprompter dann in Zukunft Stichwörter reinhauen, dass ich nichts mehr vergesse, werde aber wieder mehr freisprechen. Ansonsten, wie gesagt, habe ich das jetzt hier im Podcast versucht. Wenn der Ton nach wie vor schlecht sein sollte, lasst es mich gerne wissen. Dann liegt es tatsächlich an dem Mikro, dann muss ich das komplett aussortieren. Wie gesagt, ich habe gehofft oder hoffe aktuell noch, dass es grundsätzlich hier am Schreibtisch, wenn ich direkt davor sitze, noch funktioniert. Wie gesagt, für die Videos habe ich dann ohnehin eins, was ans T-Shirt befestigt wird, und da sollte der Ton dann besser sein. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die bis zum Schluss dabei waren. Schaut gerne beim Sponsor Just Trade vorbei, den ihr auch in den Shownotes unten nochmal findet. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann für heute verabschieden und sage wie immer nur noch eins zum Schluss, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, wie immer, jetzt nach einer guten Dreiviertelstunde, ihr euer Sascha Huber.